HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Nach monatelangen Tests und Übungen gibt der Kommandant des neuen chinesischen Flugzeugträgers dem diensthabenden Kapitän das Kommando zur Ausfahrt. Auch wenn China das Gegenteil behauptet, die Stationierung dieser Waffen hat militärische Gründe und dient Einschüchterung und Gewalt.
Schon im Wahlkampf war China der Lieblingsfeind von Donald Trump.
Zwischen uns herrscht eine gute Chemie, wir mögen uns. Für China und die USA ist Kooperation die einzige richtige Wahl.
Wirtschaftlich auf Augenhöhe mit den USA zu sein, genügt China nicht mehr. Zumindest im Asien-Pazifik-Raum will das Land auch militärisch ernst genommen werden. Wenn jemand, der bis an die Zähne bewaffnet ist, immer mal wieder an deine Tür kommt, dich anstupst und seine Muskeln zeigt, hast du dann nicht das Recht, deine Wachsamkeit zu erhöhen?
Und dazu passt ein heutiges Grußwort. Im bezaubernden kanadischen La Malbaie kommen die Führer der 7 Industrienationen an den Konferenztisch und der französische Präsident Macron blafft seinen amerikanischen Kollegen zuvor auf Twitter an. Hey Donald, kein Anführer ist von Ewigkeit, wir werden uns deiner Vormacht widersetzen. So zitieren ihn heute die Nachrichtenagenturen. Sie haben es eben gehört. Und da kann man sich leicht vorstellen, wie heiter das Familientreffen der G7 ist. Ziemlich beste Feinde unter sich. Auch auf der anderen Seite der Welt, in Peking, in Shanghai, setzen sich ab morgen große Mächte an einen Tisch. Da findet nämlich eine Gegenveranstaltung zu G7 statt, wo Russland, Indien, Pakistan und andere asiatische Staaten den Gipfel in Kanada sozusagen spiegeln, angeführt von China. Nur dass dort der Präsident regieren kann, solange er lebt. Der ist ein Anführer von Ewigkeit, der in Washington nicht. So stehen der G7-Gipfel und das Treffen in Shanghai auch für zwei höchst unterschiedliche Vorstellungen von Macht und Staat und welches Prinzip am Ende gewinnt. Welches sich durchsetzt, das wird über unsere Zukunft entscheiden. China und die USA konkurrieren nämlich um die Weltherrschaft. Und diese Rivalität, die kann sehr ungemütlich werden, vor allem für uns Europäer. Das ist spannend, das ist gefährlich und das ist heute deshalb im Tag das Thema. USA oder China, die Weltmachtfrage. Dass eine aufstrebende Macht die Herrschende verdrängen will, das gab es in der Geschichte immer, im antiken Griechenland beispielsweise, 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung, wo zwei Stadtstaaten aufeinanderprallten, die hießen Sparta und Athen, und der Krieg zwischen beiden, der war unausweichlich. Gönnen wir uns also einen Blick zurück ins antike Griechenland, um vielleicht das Heute, das Aktuelle besser zu verstehen. Professor Bruno Bleckmann, Althistoriker an der Uni Düsseldorf, guten Abend.
Guten Abend.
Sparta war die dominante Macht auf dem Peloponnes, ein Militärstaat, der schon Kinder im Alter von 7 Jahren in Militärschulen steckte, um sie dort für den Krieg zu trainieren. Athen hingegen, das war eine offene Gesellschaft. Man wagte dort erstmals das Experiment Demokratie, überzeugt davon, wir stehen für die besseren Werte als Sparta und wollen die auch woanders durchsetzen. Hochaktuell eigentlich diese Konkurrenz, oder?
Ja, also wie die Athener unmittelbar vor dem Peloponnesischen Krieg sich selbst und ihre Werteordnung sehen wollten, das wissen wir in der Tat durch eine Rede, die Perikles gehalten haben soll und die sicher allerdings vieles idealisiert. Und da ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, in Athen sind alle Bürger an der Regierung beteiligt durch eine sehr direkte Demokratie. Es herrscht für das Privatleben eine liberale Ordnung. Es gibt anders als in Sparta keine einengenden Zwänge des Staates und stolz ist Athen auch auf seine Weltoffenheit und auf den Umstand, dass jeder nach Athen kommen kann, auf den entspannten Lebensstil und so weiter und so fort. Man kann also hier von der offenen Gesellschaft und ihren Werten sprechen, ganz im Unterschied zu Sparta, wo man ja Fremde vertrieben hat, wo es eine Zwangsordnung gab, wo man sich von früher Jugend allein auf das Militärwesen beschränkte, wie Sie gerade ausgeführt haben. Bei der Frage nach aktuellen Bezügen wird es aber schon schwierig, denn Sparta lässt sich schon deshalb ganz eigentlich schwer mit China vergleichen, weil diesem Staat jede Dynamik abging. Im Interesseninnern des Staates gab es gar keine Geldwirtschaft zum Beispiel. Ja, das kann man ja von China nicht behaupten. Vielleicht erinnert hier mehr, wenn man vergleichen will, an Russland, einem militärischen Riesen von wirtschaftlich überschaubarer Bedeutung. Und die athenische Demokratie, auch da kann man eigentlich schwer Vergleiche machen, denn die ist mit unserer Demokratie kaum vergleichbar, weil Frauen ausgeschlossen sind, Sklaven nicht mal als Mitmenschen gelten. Und es ist eine Demokratie ohne Menschenrechte und übrigens auch ohne Rechtsstaatlichkeit. Trotzdem kann man natürlich sagen, dass die athenische Demokratie gegenüber dem spartanischen Staat ein fortschrittlicheres Prinzip darstellte.
Aber eines ist ja klar, zwischen beiden Stadtstaaten ging es darum, wer ist die Nummer eins? Und wie überzeugt man andere Staaten, sich anzuschließen oder bei der Stange zu bleiben? Da setzte man auch Alliierte unter Druck, notfalls auch mit Sanktionen. Ach, das klingt vertraut.
Ja, also da ging es natürlich darum, wer die Herrschaft ausübt in der Tat.
Genau.
Das war zwar keine Weltherrschaft, sondern Herrschaft über die Ägäis. Wer konnte da die Griechen, die übrigen Griechen kontrollieren? Und es ging da natürlich auch um Frage von Rang, wer die Nummer eins war oder wer die Nummer zwei war. Athen brauchte seine Bündner, die es immer mehr als abhängige Untertanen behandelte, wegen der Geldmittel, die als Tribute eingingen. Und diese Geldmittel wieder waren für die Finanzierung der teuren Flotte notwendig, die man ursprünglich für die Verteidigung gegen die Perser gebaut hatte. Und ein Abfall hätte die Basis der athenischen Macht geschwächt und der konnte deshalb nicht hingenommen werden, so ein Abfall von einzelnen Bündnern. Und genau das hat immer Sparta versucht. Und das eigenartigerweise vielen Griechen trotz der totalitären Gestalt als eine bessere Führungsmacht erschien, denn die Spartaner, die traten für die Autonomie der griechischen Kleinstaaten ein, nach außen aus ganz selbstlosen Gründen, aber in Wirklichkeit, weil sie auf diese Weise Athen das Wasser abgruben und ihre eigene Anhängerschaft vergrößerten. Und der von Sparta geführte Peloponnesische Bund, der war relativ locker organisiert und die Bündner hatten nur militärische Gefolgschaft zu leisten. Also das war sozusagen das Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden.
Wir Nachgeborenen, Sie und ich und alle, die das lesen, die wissen über diesen Konflikt aus den Schriften des griechischen Historikers Thukydides, die heute noch Pflichtlektüre für alle sind, die sich mit internationalen Beziehungen beschäftigen. Von ihm lernt man, dass es die Furcht der Spartaner vor Athen war, der Krieg zwischen beiden unausweichlich machte. Es gab aber doch Versuche, diese Rivalität zweier Großmächte zu bändigen.
Ja, also ob der Krieg jetzt, dieser Peloponnesische Krieg, wirklich unausweichlich und notwendig war, das wurde schon von den Autoren der damaligen Zeit verschieden gesehen. Die attische Komödie zum Beispiel, die politische Komödie, deutet das anders als Thukydides, die hält den Krieg nicht für notwendig. Aber dass die Furcht der Spartaner vor dem Aufstieg Athens ganz ausschlaggebend für den Kriegsausbruch war, das ist eine durchaus plausible Annahme, denn die Athener waren in der Tat, besonders seit den 40er Jahren des 5. Jahrhunderts, immer erfolgreich, wenn es um die Integration ihres Seebunds, um die Ausgestaltung ihres Seebunds ging. Dazu gehörten auch Dinge wie die Einführung eines einheitlichen Geldes, sozusagen die athenische Drachme, die gleichsam der Euro des Seebunds war. Und das war für die Spartaner eine ganz gefährliche Entwicklung. Die hatten ja nur ganz reduzierte finanzielle Möglichkeiten ihrerseits. Und sie wollten also, um sozusagen diesen Aufstieg abzublocken und vor allem diese Integration, das hat die Spartaner dann veranlasst, den Krieg zu beginnen. Man darf aber nicht vergessen, dass es eben vorher immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hat und dass man eben erst einen Krieg geführt hatte bis 446, 431 bricht der Peloponnesische Krieg aus, 446 hatte man einen Frieden geschlossen und im Peloponnesischen Krieg selbst gibt es auch immer wieder merkwürdige, also gibt es zumindest eine längere Friedensphase, das heißt also, es war da keine absolute Notwendigkeit, immer Krieg zu führen, den Krieg bis zum Extrem voranzutreiben.
Zum Schluss, der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta, zwischen der herrschenden und der aufstrebenden Macht, dauerte, wenn ich es richtig sehe, 27 Jahre, endete mit dem Sieg der Spartaner, aber am Ende waren doch beide Mächte eigentlich fertig.
Ja, das muss man schon so sehen. Also die kulturelle Blüte Athens hat den Krieg überdauert. Sie hält sogar im 4. Jahrhundert, das hat ja immerhin die Philosophie Platons hervorgebracht. Aber Griechenland bleibt in permanenten inneren Kämpfen zerrissen. Keiner kann gestalten und vereinheitlichen. Am wenigsten übrigens Sparta, das dann trotz seines Sieges 30 Jahre später dann mit der Schlacht von Leuktra aus dem Kreis der Großmächte verschwindet.
Erläuterungen des Düsseldorfer Althistorikers Bruno Bleckmann. Danke, dass Sie uns durch diesen längst vergangenen Konflikt geführt haben. Und das war unsere Ouvertüre zum Gipfel der 7 Industrienationen in Kanada. Dort nämlich versuchen Mächte, eine gemeinsame Klammer zu finden, zusammen stark zu bleiben, aber diese Gemeinsamkeit des sogenannten Westens bröckelt. Der amerikanische Präsident pfeift sogar auf sie, er verhängt Zölle gegen seine Verbündeten. Ziemlich beste Freunde agieren anders. Was bedeutet es, wenn der französische Präsident dem Amerikaner droht, also wir können uns auch deiner Vorherrschaft widersetzen? Wie hoch es dort gerade hergeht, Georg Schwarte ist dabei.
Anreisetag G7, jetzt kommen sie alle nach Quebec. Trudeau, der Kanadier, begrüßt die Gäste. Theresa May, die Britin, eine der ersten.
Please have a seat.
Das Seufzen der Britin, als sie Platz nahm. Es ist das symbolische Seufzen der 6 über den 7. Teilnehmer, den amerikanischen Präsidenten. Noch bevor der überhaupt losflog heute Morgen nach Quebec, legte Trump los. Wieder ein amerikanischer Präsident im Angriffsmodus, ungebremst, ungefiltert. Russland sollte da sein. Warum haben wir ein Treffen ohne Russland? Es mag politisch unkorrekt sein, aber wir haben eine Welt zu führen.
They should let Russia come back in.
Politisch unkorrekt? Sowas mag Trump. Russland solle wieder in die G7-Familie aufgenommen werden. G7 zum alten G8-Format zurückkehren. Russland? Das Russland, das wegen der Annexion der Krim von allen 7 2014 einstimmig ausgeschlossen wurde? Es ist ein weiterer, bewusster Affront Trumps gegen die 6 anderen G7-Mitglieder. Und die verstehen längst nicht mehr, was dieser Trump wirklich denkt.
Peut-être parfois que un tweet ne résume pas la totalité d'une pensée.
Ein Tweet beinhalte ja vermutlich nicht alles, was Trump denke, sagt Frankreichs Macron. Aber auch er, der als Trump-Flüsterer galt, als einer, der persönlich mit dem US-Präsidenten klarkam, spätestens seit dem Handelskrieg am Ende auch seines französischen Lateins. Trump mag es egal sein, ob er hier isoliert ist, und 6 ist es auch egal, wenn wir eine Vereinbarung unterzeichnen. Kein Anführer ist von Ewigkeit, ruft Macron Trump noch als Grußbotschaft via Twitter entgegen. So herzlich geht's hier heute zu beim G7-Familientreffen und mittendrin die deutsche Kanzlerin. Der Airbus 340 der Luftwaffe berührte gegen 15 Uhr deutscher Zeit kanadischen Boden. Touchdown Merkel, die längst gediente G7-Expertin, gelandet mitten in der G7-Krise. Aber sagt sie Trump offen, dass er am Tisch der 7 der Außenseiter ist? Kurz vor Gipfelbeginn haben die Europäer sich abgestimmt. Die beiden EU-Präsidenten Tusk und Juncker, der Neuling, der italienische Regierungschef Conte und Frankreichs Macron auf der Suche nach einem Hebel gegen den Gipfelrüpel Trump. Der sagt, diesen Handelsstreit kriegen wir hin. Am Ende kommen wir alle gut miteinander aus.
We will straighten that out. And I'll tell you what, it's what I do. It won't even be hard. And in the end we'll all get along.
Um 20.30 Uhr, Familienfoto hier im malerischen Malbais, immerhin mit Trump. Der kündigte ja, bevor er überhaupt landete, an, dass er vermutlich nicht bis zum Ende bleiben werde. Den letzten Tagesordnungspunkt, die Debatte über Klimawandel. Trump will darauf offenbar verzichten. Er fliegt direkt weiter nach Singapur. Geschichte schreiben beim Treffen mit Kim Jong-un. Der Klimawandel, er hat auch das G7-Klima erreicht. Es wandelt sich zum Schlechteren.
Wir haben's ja gerade skizziert. Einen solchen Konflikt kennen wir aus der Geschichte. Es ist der zwischen den antiken Stadtstaaten Athen und Sparta. Und die Verbündeten müssen sich entscheiden. Zu wem wollen sie gehören? Mit wem schließen sie sich zusammen? Und hilft es, einen gemeinsamen Feind zu haben? Athen und Sparta hatten einen, die Perser. Aber als dieser Feind militärisch besiegt wurde, da brach Argwohn gegeneinander aus, so berichtet es der griechische Historiker Thukydides. Die Spartaner fahren heim, die Athener aber bauen Verteidigungsmauern, weil sie längst schon für das Endspiel um die Macht mit Sparta planen.
Die Gemeinde Athen hatte nach dem Abzug der Perser aus Attika sofort die Frauen und Kinder sowie die geretteten Habseligkeiten von den Zufluchtsorten zurückholen lassen und rüstete sich nun zum Wiederaufbau der Stadt und der Mauern. Von der Umfassungsmauer stand nur noch wenig und auch die Wohnhäuser waren zum größten Teil eingestürzt. Nur einige waren übrig geblieben, in denen damals die persischen Großen ihre Wohnung aufgeschlagen hatten. Als die Spartaner von diesen Plänen hörten, kam sogleich eine Gesandtschaft von ihnen nach Athen. Teils hätten sie selber es lieber gesehen, dass weder Athen noch irgendeine andere Stadt Mauern besaß, hauptsächlich aber wurden sie von ihren Bundesgenossen dazu gedrängt, die wegen der großen Flotte Athens, die es früher nicht gehabt hatte, und wegen des im Perserkrieg bewiesenen Mutes besorgt waren. Die Gesandten stellten die Bitte, Athen möge keine Mauern bauen, möge vielmehr die Mauern der übrigen Städte außerhalb der Peloponnes, soweit sie noch ständen, gemeinsam mit den Spartanern niederreißen. Den eigentlichen Hintergedanken und Argwohn, den sie bei dieser Bitte hatten, sprachen sie gegenüber den Athenern nicht aus. Sie gaben als Grund nur an, dass die Barbaren, wenn sie wiederkämen, keinen Stützpunkt für ihre Unternehmungen haben würden, wie diesmal in Theben. Die Peloponnes biete für alle Hellenen einen hinreichenden Rückzugsort und Stützpunkt. Die Athener entließen auf Rat des Themistokles diese spartanische Gesandtschaft sofort und gaben zur Antwort, sie würden selber in dieser Angelegenheit Gesandte nach Sparta schicken. Themistokles beantragte nun, ihn selber nach Sparta abzuordnen, jedoch seine Mitgesandten nicht gleich mitreisen zu lassen, sondern sie zurückzuhalten, bis sie den Mauerbau so weit hochgeführt hätten, dass er die zur Verteidigung von oben herab erforderliche Mindesthöhe erreicht habe. Die ganze Einwohnerschaft Athens solle bauen helfen, Männer, Frauen und Kinder.
Damals im 5. Jahrhundert vor Christus ging es um Mauern, heute um Zölle und um Ausgaben für Verteidigung. Sie hören H2 der Tag, USA oder China, die Weltmachtfrage. Wie weit die Konkurrenz zwischen beiden Mächten schon gediehen ist, das zeigt ein Blick ins südchinesische Meer. Dort kommen sich regelmäßig chinesische und amerikanische Kriegsschiffe gefährlich nah. Und jetzt hat China sogar einen eigenen Flugzeugträger in Betrieb genommen. Das Symbol militärischer Potenz. Und die USA, die müssen zuschauen.
Anfang Mai in der Küstenstadt Dalian, knapp 500 Kilometer östlich von Peking. Nach monatelangen Tests und Übungen gibt der Kommandant des neuen chinesischen Flugzeugträgers dem diensthabenden Kapitän das Kommando zur Ausfahrt. China verfolgt eine rein defensive Verteidigungspolitik, betont die chinesische Führung immer wieder, hier durch die Sprecherin des Außenministeriums Hua Chunying. Wir werden niemals irgendjemanden angreifen, außer falls wir selbst angegriffen werden. Auf unseren Inseln und Riffen im südchinesischen Meer stationieren wir nur die nötigsten, nur sehr begrenzte Verteidigungssysteme. Damit üben wir nur unser international verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung aus. Das riesige südchinesische Meer mit seinen vielen kleinen Inseln und Riffen dehnt sich rund 1.500 Kilometer weit nach Süden aus. Anrainerstaaten sind neben China auch Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesien, Taiwan und die Philippinen. Allesamt erheben teils konkurrierende Ansprüche auf einzelne Inseln. Doch China beansprucht fast das komplette Meeresgebiet für sich, inklusive aller Inseln und Riffe. Die Staats- und Parteiführung in Peking verweist auf jahrhundertealte Landkarten. Im Rekordtempo hat sie in den vergangenen Jahren weitere künstliche Inseln in dem fraglichen Gebiet aufgeschüttet, militärische Anlagen gebaut und schwere Waffen stationiert. US-Verteidigungsminister James Mattis kritisierte vor wenigen Tagen bei einer Konferenz in Singapur, dass China die Waffen in der Region nicht nur zur Landesverteidigung stationiere. Auch wenn China das Gegenteil behauptet, die Stationierung dieser Waffen hat militärische Gründe und dient Einschüchterung und Gewalt. China rüste die künstlich aufgeschütteten Inseln auf mit Raketen zur Bekämpfung von Schiffen, mit Flugabwehrraketen und neuerdings landeten sogar Bomber auf einzelnen Inseln, kritisierte Mattis. China's militarization of artificial features in the South China Sea includes the deployment of anti-ship missiles, surface-to-air missiles, and more recently the landing of bomber aircraft at Woody Island. Im südchinesischen Meer wird seit Jahren deutlich, wirtschaftlich auf Augenhöhe mit den USA zu sein, genügt China nicht mehr. Zumindest im Asien-Pazifik-Raum will das Land auch militärisch ernst genommen werden. Dass sich China und die USA im Streit ums südchinesische Meer annähern, ist nicht absehbar. Im Gegenteil. Erst vor wenigen Tagen flog die US-Luftwaffe demonstrativ mit zwei B-52 Langstreckenbombern über das von China beanspruchte Meeresgebiet. Nach den Worten der Amerikaner ein Routineeinsatz, aus Sicht des chinesischen Außenministeriums eine ungeheure Provokation. Sprecherin Hua Junying stellte vor der ausländischen Presse die rhetorische Frage: Wenn jemand, der bis an die Zähne bewaffnet ist, immer mal wieder an deine Tür kommt, dich anstupst und seine Muskeln zeigt, hast du dann nicht das Recht, deine Wachsamkeit zu erhöhen, Vorkehrungen zu treffen und die Verteidigungsfähigkeit deines Landes zu erhöhen?
Was Steffen Wurzel berichtet, das führt in den USA also durchaus zu Schnappatmung. Die militärische Aufrüstung Chinas, sie ist eine Bedrohung für die Weltmacht USA. Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni Regensburg, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Helfen Sie uns, das alles zu verstehen. Welche Schlüsse ziehen die USA aus der militärischen Aufrüstung Chinas? Dass diese Konkurrenz mal in Krieg mündet?
Nein, das nicht. Der Krieg ist weitgehend ausgeschlossen wegen der Existenz von Atomwaffen. Zwei Atommächte werden keinen kriegerischen Konflikt beginnen. Aber es geht natürlich durchaus um ein deutliches Muskelspiel, das China etwa seit 4-5 Jahren in der südchinesischen See betreibt, aber auch in anderen Projekten, ökonomischen Projekten. Denken Sie an diese neue Seidenstraße, militärische Aufrüstung. Sie kaufen Hochtechnologiegüter zum Teil aus Russland. Und das versucht natürlich Amerika einigermaßen einzudämmen und kann sich dabei einigermaßen auf Verbündete in der Region verlassen.
Also worum geht es den sicherheitspolitischen Eliten in den USA? Weltmacht zu bleiben und weiterhin die Spielregeln auf der Welt setzen zu können?
Nun, so richtig setzen können die Amerikaner die Spielregeln schon seit einiger Zeit nicht mehr, weil es eine deutliche Machtverschiebung gibt. Seit etwa 15 Jahren ist es ganz deutlich geworden, weg von den USA, aber auch weg von Europa hin zu Ostasien und primär zu China. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Das ist zum Teil auch recht vorteilhaft für uns im Westen, eben wegen dieser neuen Handelsbeziehungen, die uns ermöglichen, sehr viel mehr Gewinn aus den Handelsbeziehungen zu schlagen. Aber es hat natürlich die Konsequenz, dass China einen größeren Anspruch in vielen internationalen Institutionen fordert oder eigene Institutionen schafft und dass die Amerikaner aus bestimmten Positionen gerade an der Ostgrenze Chinas im Meer weiter und weiter zurückgedrängt werden.
Aber auf Verbündete legt der amerikanische Präsident in Europa offenbar keinen Wert mehr. Der verprellt seine Alliierten mit Strafzöllen. Der kündigt einseitig Verträge. Der zeigt auch seit seinem Amtsantritt, dass die NATO, das Verteidigungsbündnis des Westens seit 1949, ihn offenbar doch nur noch marginal interessiert. Können die USA tatsächlich allein den Weltmachtambitionen Chinas die Stirn bieten?
Nein, das können sie alleine nicht. Und eine kluge Politik würde natürlich nahelegen, die Allianzen zu stärken. Wenn wir uns die großen Spieler in der internationalen Politik anschauen, die USA, China und mit einigem Abstand dann Russland, dann ist der Vorteil der USA im Grunde ein zweifacher. Zum einen haben sie eine privilegierte geografische Lage. Sie sind geschützt durch zwei Ozeane, haben zwei verträgliche, schwache Nachbarn. Sie können also insgesamt völlig anders agieren als Russland oder China, die sehr viele Nachbarn haben. Der zweite große Vorteil der USA ist, dass sie ein ausgebautes Allianzsystem seit mittlerweile 70 Jahren aufgebaut und gepflegt haben. Das hat weder China, denken Sie einfach dran, wer ist denn der beste Freund Chinas? Da kommen Sie auf nicht viel, auf Nordkorea vielleicht und auf Simbabwe, aber das sind nicht wirklich Länder, wo man sich in der Disco sehen lassen will. Russland hat auch kaum Verbündete, Belarus vielleicht ein bisschen, aber das ist im Grunde das große Pfund der USA und des Westens immer gewesen, dass wir zusammengestanden sind. Dass Trump das jetzt gefährdet, ist langfristig für die Amerikaner eine große Schädigung ihres eigenen Einflusses.
Ja, aber mit Donald Trump in der Disco wollen sich auch die 6 Industriestaaten auf dem Gipfel in Kanada auch nicht unbedingt sehen lassen. Das liegt ja dort für jeden sichtbar auf dem Tisch. Wir haben es in unserem Bericht auch gehört. Die westliche Allianz bröckelt. Wie profitiert China davon?
Es profitiert auf mehrfache Art und Weise. Denken Sie etwa an den Auftritt von Xi Jinping in Davos vor einem guten Jahr, wo er auf die protektionistischen Allüren von Trump sagte, dann wird China eben der Garant des internationalen Freihandels werden. Es ist im Grunde hanebüchen, sowas aus chinesischem Munde zu sehen, die in vielen dieser Freihandelsfragen betrügen, manipulieren und Ähnliches tun, aber angesichts dieser Verbalaggression von Trump sich auf einmal als der neue Beschützer im Grunde dieser Ordnung produzieren können. China wird auch versuchen und hat es schon getan, über diese neue Seidenstraße, über große Infrastrukturinvestitionen Einfluss in anderen Ländern, gerade in Zentralasien zu gewinnen, und in Afrika versuchen sie Ähnliches. Und sie bauen auch eigene Institutionen auf, über etwa die Asiatische Investitionsbank, wo der größte Einzahler China ist, von der dann zu erwarten ist, dass sie kurzfristig den IWF schwächen und vielleicht sogar langfristig in die Defensive drücken können. China spielt hier ein sehr kluges Spiel und die Amerikaner, aber auch die Europäer spielen ihn im Moment in die Hände.
Stefan Bierling, besten Dank für Ihre Einschätzung. Und das wollen wir noch ein bisschen genauer hören. Wir haben Jan Bösche, unseren Korrespondenten in Washington, gefragt. Wie reagieren denn die USA konkret auf die militärische Konkurrenz durch China im südchinesischen Meer und anderswo? Jan Bösche hat uns diesen Bericht geschickt.
Mal Partner, mal Gegner. Das Bild, das die Trump-Regierung von China hat, wechselt häufiger. Bei den Verhandlungen mit Nordkorea setzt Präsident Trump auf die Hilfe des chinesischen Präsidenten Xi. Wenn es um Handel geht, verlangt er einen Kurswechsel. Militärisch sieht er China als Konkurrenten, wenn es um den Einfluss in der Pazifikregion geht. Verteidigungsminister Jim Mattis sagte: Täuschen Sie sich nicht, Amerika ist im Indo-Pazifik, um zu bleiben. Es ist unser wichtigster Schauplatz. Unsere Interessen sind mit denen der Region unentwirrbar verwoben. In der aktuellen Verteidigungsstrategie wird China mit Russland auf eine Stufe gestellt. Revisionistische Kräfte, die die Welt verändern wollen, nach ihrem eigenen autoritären Vorbild. Der Vorwurf der USA, China und Russland wollten bestimmen, wie andere Länder über ihre Wirtschaft und Sicherheit entscheiden. Besonders kritisch wird beobachtet, wie China aufrüstet, mit neuen Waffensystemen und mit künstlichen Inseln im südchinesischen Meer. Die US-Marine durchquert regelmäßig die Gewässer, ihr Ziel, sie als internationale Gewässer freizuhalten. China dagegen sieht das südchinesische Meer als sein Hoheitsgebiet an. Der China-Experte Robert Cliff vom Center für Marineanalysen warnte: China hat die größte Küstenwache der Welt. Wir können mit China nicht mehr konkurrieren, wenn es darum geht, im südchinesischen Meer zu patrouillieren. Wir haben dafür nicht die Mittel. Jede Antwort muss darum asymmetrisch sein. Die aktuelle Verteidigungsstrategie gibt das Ziel aus, das militärische Verhältnis beider Länder müsse transparent und nicht aggressiv sein. Das ist durchaus möglich, so Cliff. Chinas Anführer wollen keinen Kampf mit den USA. Aus ihrem Geschichtsverständnis heraus würde ein Konflikt mit den USA Chinas Aufstieg verhindern. Aber eine ihrer Sorgen, die USA könnten ihre militärische Überlegenheit nutzen, China einzugrenzen und zu unterdrücken. Wir sehen Eingrenzung recht harmlos, Peking nicht. Die Frage ist, auf welche Weisen die USA China eingrenzen könnten. Experten weisen darauf hin, dass alles mit einbezogen werden muss, auch Handel und Diplomatie. Allerdings hat die Trump-Regierung ihre Möglichkeiten beschränkt, zum Beispiel, indem sie aus dem Freihandelsabkommen TPP ausgestiegen ist. Zu TPP gehörten 12 Pazifikanrainer, aber nicht China. Das Ziel war ausdrücklich, die anderen Länder wirtschaftlich enger an die USA zu binden. Diese Chance ist jetzt vertan. Der frühere Marinegeneral Wallace Gregson warnte, eine endgültige Lösung werde es nicht geben, vor allem nicht, wenn es um den Einfluss in der Region geht. Das ist kein Problem, das man lösen kann, man muss es managen. Präsident Xi ist jetzt Diktator auf Lebenszeit, sein Mantra lautet: unanfechtbare historische Souveränität. Er kann keinen Kompromiss schließen. Wir müssen einen besseren Weg finden, das zu managen. Da geht es dann auch um Interessen von traditionellen US-Verbündeten wie den Philippinen. Aber auch hier ist es um das Verhältnis zurzeit nicht zum Besten bestellt.
Amerika ist im Pazifik, um zu bleiben, haben wir eben gehört. Die Chinesen möchten das aber ändern. Vom griechischen Historiker Thukydides wissen wir genau, was im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung geschah. Zwei Großmächte schlagen zusammen die Perser, einen gemeinsamen Feind. Athen und Sparta sind das. Aber Athen leitet aus seinem Beitrag zum Sieg gewaltige Forderungen an die Spartaner ab. Die Schlüsselworte des griechischen Historikers dazu sind Machtstellung und der Neid darauf.
Da wir von den schweren Klagen gegen uns gehört haben, sind wir hier erschienen, damit ihr euch nicht durch die Bundesgenossen verleiten lasst, über so große Dinge leichthin einen weniger glücklichen Entschluss zu fassen. Ferner, um euch über die gesamten Verleumdungen gegen uns aufzuklären, also, dass wir unsere Macht auf die rechtlichste Weise erworben haben und überhaupt unsere Stadt Achtung verdient. Wir wollten also erwähnen, dass wir beim Marathon allein mit den Barbaren den Vorkampf ausgetragen haben und, als sie wiederkamen, Mann für Mann zu Schiff gestiegen sind, weil wir nicht stark genug waren, sie zu Land abzuwehren, und gemeinsam mit den übrigen Hellenen die Schlacht bei Salamis geschlagen haben, wodurch die Perser verhindert wurden, die Städte in der Peloponnes nacheinander anzulaufen und das Land zu verwüsten. Die Städte wären nicht in der Lage gewesen, gegen eine so gewaltige Flotte einander beizustehen. Die Perser selber lieferten den klarsten Beweis dafür. Zur See besiegt kehrten sie mit dem größten Teil des Heeres, weil sie den Hellenen nicht mehr gewachsen waren, in Eile heim. Für diese so verlaufene Seeschlacht aber, die deutlich bewies, dass das Heil der Hellenen auf der Flotte beruht, hat Athen die drei nützlichsten Dinge geliefert: die größte Schiffszahl, den umsichtigsten Feldherrn, den glühendsten Eifer. Und den allergrößten Wagemut und Eifer haben wir dadurch bewiesen, dass wir, als niemand uns mit einem Landheer zu Hilfe kam und alle Stämme bis zu uns schon unterworfen waren, es für unsere Pflicht hielten, die Stadt zu räumen, unser Eigentum der Zerstörung preiszugeben. Wir stiegen in die Schiffe und kämpften und trugen es euch nicht nach, dass ihr uns vorher nicht zu Hilfe gekommen wäret. Spartaner, verdienen wir, um unseres damaligen Eifers und einsichtigen Entschlusses willen, dass die Hellenen auf unsere Machtstellung so über die Maßen neidisch sind?
Was die Spartaner darauf geantwortet haben, davon später noch. Sie hören H2 der Tag, USA oder China, die Weltmachtfrage. Kann sich Europa dazwischen halten? Was haben wir dieser Rivalität überhaupt entgegenzusetzen? Oder müssen wir sie irgendwie erdulden und uns als EU durchmogeln? Konkret stellt sich diese Entscheidung auf die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran, einseitig gekündigt durch den amerikanischen Präsidenten. Die EU muss sich verhalten. Ob sie sich beispielsweise den amerikanischen Sanktionen gegen Iran anschließt oder nicht. Ist da China womöglich der lachende Dritte? Es hat das Abkommen einst mit unterzeichnet, ist aber von den USA nicht abhängig. Es verfolgt eigene Interessen. Und was passiert? Der iranische Präsident ist Gast in Shanghai beim Gegengipfel zu G7 in Kanada. Axel Dorloff berichtet Ihnen, wie klug sich China längst von den USA unabhängig gemacht hat.
Wenn Irans Präsident Hassan Rouhani heute in China ankommt, wird er die Zahlen an geeigneter Stelle nochmal fallen lassen. Vor 2 Jahren haben Iran und China vereinbart, ihren gegenseitigen Handel bis 2026 mehr als zu verzehnfachen, auf über 500 Milliarden Euro. China war 2017 bereits der größte Handelspartner Irans, und so soll es bleiben. Trotz der neuen Politik der USA, die aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen sind. Ding Long ist Professor und Nahostexperte an der Universität für Außenwirtschaft und Handel in Peking. China hat mit dem Iran traditionell enge Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Iran ist für Chinas Projekt der neuen Seidenstraße von zentraler Bedeutung. Diese Beziehung soll noch intensiviert werden, auch wenn das durch die Sanktionen der USA schwieriger wird. Aber nicht so schwierig wie für Länder aus der EU. Während europäische Großbanken Sanktionen fürchten, kann China seine Geschäfte mit dem Iran über sein eigenes Bankensystem abwickeln, in der chinesischen Währung RMB. Die Finanzierungssituation ist unterschiedlich. Das europäische und amerikanische Finanz- und Bankensystem ist offen und eng miteinander verzahnt. Chinas Bankenwesen nicht. China und Iran können Geschäfte machen und das US-Bankensystem dabei umgehen. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Sanktionspolitik der USA europäische und auch deutsche Unternehmen dazu bewegen wird, aus dem Iran wegzugehen. Chinesische Investoren könnten profitieren. Im Mai ist eine Delegation des chinesischen Energieriesen Sinopec nach Teheran gereist, um über die Entwicklung des gigantischen Erdölfelds Yadavaran zu verhandeln. Zuvor war noch das niederländisch-britische Unternehmen Royal Dutch Shell an dem 3 Milliarden Dollar Deal interessiert, kündigte aber aus Sorge vor den Folgen der US-Sanktionen seinen Rückzug an. Das sei exemplarisch, sagt Iran-Experte Ding Long. China geht es vor allem um Energie. China importiert Erdöl und Gas aus dem Iran und exportiert industrielle Produkte. Der Rest ist dann vor allem Infrastruktur, zum Beispiel Kraftwerke, U-Bahnen, Zugstrecken und Ölfelder. China baut im Iran unter anderem die wichtige Hochgeschwindigkeitszugstrecke zwischen der Hauptstadt Teheran und der Stadt Maschad im Nordosten Irans. China setzt im Nahen und Mittleren Osten auf Stabilität, schon aus wirtschaftlichem Eigeninteresse. Erst kürzlich, beim Merkel-Besuch in Peking, hat Chinas Ministerpräsident Li Keqiang nochmal betont, wie Deutschland sei auch China der festen Überzeugung, an dem Atomabkommen mit dem Iran festhalten zu wollen. Wir dürfen das atomare Abrüstungssystem nicht beschädigen und wir müssen Frieden und Stabilität im Nahen Osten bewahren. China begrüßt alle Anstrengungen, auch von Deutschland, das Atomabkommen mit dem Iran zu schützen. Morgen beginnt in der ostchinesischen Küstenstadt Qingdao der Regionalgipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Der Iran hat dort Beobachterstatus. Zu den neuen Mitgliedstaaten gehören unter anderem China, Indien und Russland. Wie China setzt auch Russland auf Milliardeninvestitionen im Iran. Auch Indien hat angekündigt, dass es sich nicht an den US-Sanktionen gegen den Iran beteiligen werde. Gemeinsam wird man mit dem Iran in Qingdao nach Lösungen suchen. Auch als Zeichen gegen die Politik der USA.
So geht Weltmacht. China muss die Sanktionen der USA nicht fürchten. Es hat ein eigenes Bankensystem. Die chinesische Entwicklungsbank ist längst kapitalkräftiger als die Weltbank. Und was China mit der neuen Seidenstraße plant, ein Netz aus Straßen, Eisenbahnen, Flughäfen, Pipelines und Datenkabeln durch Zentralasien bis nach Europa – das summiert sich auf eine Summe, jetzt halten Sie sich mal fest, auf eine Summe 12-mal so hoch wie der Marshallplan der USA nach 1945 für uns. So sieht Weltmachtambition aus. Markus Taube, Volkswirt und Sinologe an der Uni Duisburg, guten Abend.
Guten Abend.
Ist das, was zwischen China und den USA passiert, schon das Endgame um die Weltherrschaft?
Es ist das Endgame, denke ich, um die ökonomische Herrschaft. Wir sehen schon sehr deutlich, dass die USA auf dem absteigenden Trend ist, während die chinesische Seite doch sehr, sehr dynamisch nach oben springt. Schauen wir uns die ökonomische Struktur in den USA an. Die Industrie ist definitiv schwächer als die europäische. Der Finanzdienstleistungssektor wird erneut unterreguliert in der neuen Trump-Administration. Die Zölle, die von Trump eingeführt werden, schwächen die USA, stärken die Chinesen, gerade auch die Geschichte, die wir mit ZTE gesehen haben, stärken die Innovationskraft in China. Insgesamt können wir beobachten, dass China im Bereich Digitalisierung, künstliche Innovation, künstliche Intelligenz bereits sehr, sehr stark aufgestellt ist, erstaunlich innovationsstark. Und das große Thema, was wir vor wenigen Jahren noch besprochen haben, ob China denn in der Middle-Income-Trap stecken bleiben könnte, das hat sich erledigt. China ist da oben drüber raus.
Das ist also schon nach allen wesentlichen, nach allen wichtigen volkswirtschaftlichen Daten klar, die USA steigen ab?
Nun, das sind dynamische Prozesse, aber der Trend ist meines Erachtens eindeutig. Wenn wir über die größeren Trendlinien schauen, wird der ökonomische Aufstieg Chinas zur globalen Führungsmacht nicht mehr aufzuhalten sein.
Und wo sind wir da? China diktiert ja schon deutschen Firmen bereits die Spielregeln. Es übernimmt auch deutsche Firmen. Auch da zeigt sich, was China langfristig plant. Hat das die Politik in Berlin überhaupt verstanden?
Ja, genau das ist der Punkt. Sie fragen nach der Politik in Berlin. Wir bräuchten eine europäische Politik. Ein Europa mit einer Stimme wäre in der Lage, sich China gegenüberzustellen und wirklich eine starke europäische Position aufzustellen. Deutschland alleine ist zu klein. Abgesehen davon, die Regierung in Berlin sieht inzwischen sehr genau, was in China heranwächst. Man erkennt, mit welcher Raffinesse, mit welcher diplomatischen Smartness hier China agiert. Aber auch das müssen wir beachten, man befindet sich in einem Dilemma. was für konkrete Maßnahmen will man ergreifen, wenn man nicht frei nach Nietzsche zu dem Monster werden will, was man bekämpft? Das heißt, marktwirtschaftliche Strukturen sollten nicht aufgegeben werden für eben nicht marktwirtschaftliche Interventionen in das Unternehmensgeschehen.
Sie sagen, die EU kann nur gemeinsam China die Stirn bieten. Aber natürlich schaut man erstmal auf nationale Politik, auch wir. Die größte Einzelgewerkschaft in Deutschland, die IG Metall, fürchtet bereits, dass deutsche Schlüsselindustrien von China überrollt werden. Das fürchtet die Gewerkschaft zu Recht, oder?
Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Aber auch hier gilt im Endeffekt wieder ein Ja und Nein. Diese Befürchtung ist mittelfristig korrekt und sehr bedenkenswert, also müssen wir durchaus aufpassen. Auf der anderen Seite, kurzfristig müssten wir eigentlich dankbar sein für die zusätzlichen Investitionen, die aus China hereinkommen und hier in Deutschland in erheblichem Maße Arbeitsplätze schaffen. Also wir haben hier ein zweischneidiges System. Wenn wir sehen könnten, dass China sich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahren in eine faire Marktwirtschaft entwickelt, müssten wir die Investitionen aus China genauso betrachten wie diejenigen, die aus Japan kommen oder aus England oder aus Norwegen.
Der chinesische Präsident gibt sich ja als Verteidiger des Freihandels. Er ist gegen Strafzölle. Spielt Peking das klug?
Ja, sie spielen es unglaublich gut. Und China kann sich im Endeffekt natürlich bei Donald Trump und seiner Regierung bedanken, dass sie ihnen die Möglichkeit geben, sich so zu gerieren. Das Trump-Regime ist ja im Endeffekt auf einem Politikkurs, der die multipolare Weltordnung, die auf einem Win-Win und kompromissbasiert ablehnt. Ja, man versucht hier im Endeffekt mit Macht und Erpressung faktisch eine America-First-Hegemonie als letzte Schlachtlinie gegen die chinesische Volkswirtschaft aufzubauen. Das wird aber nicht funktionieren. Und China ist da auch ganz anders aufgestellt. China ist momentan noch zu schwach und braucht multilaterale Kooperation und fördert sie deshalb auch. Das heißt, China ist auf starke Kooperation mit Europa angewiesen und mit seinen Handelspartnern und stärkt das. Und Europa ist gut daran getan, dieses Angebot Chinas zu entgegenzunehmen und gemeinsam mit China neue Strukturen aufzubauen. Mit anderen Worten, die USA treiben Europa in die Arme Chinas. Und das ist eigentlich keine gute Entwicklung, denn China ist momentan keine freie Marktwirtschaft. Wir haben enorme staatliche Interventionen. Aber China ist mittlerweile einfach sehr, sehr stark und wir sind ökonomisch auch von China abhängig.
Professor Markus Taube, besten Dank für Ihre Einschätzung. Und weil es ein Endgame zwischen Washington und Peking ist, so wie einst das Endgame zwischen den Stadtstaaten Athen und Sparta, hier ein letzter Ausschnitt aus dem Peloponnesischen Krieg von Thukydides, wie sich die Spartaner gegen die Großmachtgelüste von Athen wehren und wie Sparta seine Bundesgenossen verzweifelt bei der Stange zu halten versucht. Lasst doch die Athener nicht zu mächtig werden.
Die vielen Worte, die die Athener gemacht haben, verstehe ich nicht. Sie haben viel Rühmens von sich selber gemacht, aber mit keinem Wort gesagt, dass sie nichts Unrechtes gegen unsere Bundesgenossen und gegen die Peloponnes getan hätten. Gleichwohl, wenn sie im Kampf gegen die Perser einst brav gewesen sind und gegen uns jetzt schlecht handeln, verdienen sie doppelt schwer bestraft zu werden, weil sie aus wackeren Leuten zu schlechten geworden sind. Wir dagegen sind uns immer gleich geblieben. Wir können, wenn wir besonnen handeln wollen, die Übergriffe gegen unsere Bundesgenossen nicht dulden und dürfen nicht zögern, ihnen beizuspringen, denn das Unheil hat auch nicht gezögert, über sie hereinzubrechen. Andere mögen viel Geld, mögen Schiffe und Pferde haben. Wir haben treue Bundesgenossen, die wir den Athenern nicht preisgeben dürfen, um deren Sache wir auch nicht mit Rechtsgründen und Worten streiten dürfen, denn mit Worten hat man sie ja nicht gekränkt, sondern denen wir schnell und mit ganzer Kraft zu Hilfe kommen müssen. Man belehre uns nicht, wie wir, der beleidigte Teil, uns geziemenderweise zu beraten und zu entschließen hätten. Lange zu beraten ziemt weit eher den Beleidigern. Spartaner, stimmt, wie es Spartas würdig ist, für den Krieg. Lasst nicht die Athener zu mächtig werden. Wir wollen unsere Bundesgenossen nicht verraten, sondern mit den Göttern gegen die Frevler ins Feld ziehen. Nach diesen Worten ließ er die Volksversammlung der Spartaner zur Abstimmung schreiten, und die Zahl derer, die den Vertrag als gebrochen erachteten, ergab sich als weit größer.
Und am Ende mündete der Kampf um die Vormacht zwischen Athen und Sparta in den 27 Jahre dauernden Peloponnesischen Krieg. Jetzt hoffen wir mal, dass der Kampf um die Weltherrschaft zwischen China und den USA nicht auch in einem verheerenden Krieg endet. Professor Eberhard Sandschneider, Politikwissenschaftler und China-Fachmann an der FU Berlin. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Auch an Sie die Frage. Hat die Politik in Berlin schon verstanden, worum es geht?
Nein, das hat sie nicht. Also alle Reaktionen, die man aus Berlin bekommt, deuten darauf hin, dass man eher in den alten Kanälen weiterdenkt, aber diese neuen Herausforderungen noch nicht wirklich verstanden hat und auch schon gar nicht die Möglichkeit entwickelt hat, entsprechend darauf zu reagieren.
Wenn aber die USA als Weltmacht absteigen, und wir haben in dieser Sendung schon gehört, dass sie auf dem besten Weg dazu ist, sollten wir uns da nicht besser neue Verbündete suchen? Warum dann noch zum G7-Gipfel nach Kanada fahren? Wäre die Kanzlerin nicht besser morgen in Shanghai zum dortigen Gegengipfel?
Also ich glaube, es macht keinen Sinn, in einer solchen Situation entweder in Panik zu verfallen oder das Kind gleich mit dem Bade auszuschütten. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder mal über unsere westliche Wertegemeinschaft geredet und stellen jetzt fest, dass die viel weniger tragfähig ist als in der Vergangenheit. Aber an einem Tag, an dem Deutschland für 2 Jahre wieder in den Weltsicherheitsrat gewählt worden ist, muss man natürlich schon darauf verweisen, dass es eine andere Form von Verantwortung gibt. Eines möchte ich aber auch sagen, wir denken immer gleich in Maximallösungen. Klar haben wir im Augenblick Schwierigkeiten mit den Vereinigten Staaten. Donald Trump ist ein Präsident, der uns irritiert. Das heißt aber nicht, dass wir alle Gemeinsamkeiten mit den USA auf Dauer verlieren müssen. Es wird, so wird gelegentlich zu Recht argumentiert, auch eine Zeit nach Trump geben. Und gleichzeitig ist es auch richtig, dass wir zwar gemeinsame Interessen mit China haben, an vielen anderen Stellen, aber auch keine Wertegemeinschaft, keine Interessengemeinschaft mit China haben. Man muss in einer sehr flexiblen Weltordnung, wie wir sie im Augenblick durchleben, auch einmal punktuell zusammenarbeiten können, ohne gleich die Grundsatzfrage zu stellen, wie hältst du es mit mir? Wir müssen niemanden heiraten, aber wir können mit jedem zusammenarbeiten.
Ich tue es trotzdem. Das 20. Jahrhundert ist dominiert von den Amerikanern. Man nennt das Pax Americana. Die haben auch die entsprechenden Institutionen geschaffen wie IWF, Weltbank, NATO und so weiter. Wenn China künftig die Spielregeln im 21. Jahrhundert diktiert, so wie die USA die des 20. Jahrhunderts, können wir dann eine offene und liberale Gesellschaft bleiben?
Also zunächst einmal fällt natürlich auf, dass die Chinesen sich sehr viel weniger in die Innenpolitik ihrer Partnerstaaten einmischen, als wir, der Westen oder die USA es im letzten Jahrhundert getan haben. Aber auch da gilt wieder, ein relativer Abstieg der Vereinigten Staaten ist ein relativer Abstieg. Der Aufstieg Chinas wird natürlich dazu führen, dass das Land sehr viel deutlicher und stärker bei der Regelsetzung in der internationalen Politik mitspricht. Und wenn man ein bisschen sarkastisch ist, kann man sagen, hoffentlich werden uns die Chinesen im 21. Jahrhundert besser behandeln, als wir sie im 19. und 20. Jahrhundert behandelt haben. Aber das ist die offene Frage. Im Augenblick, glaube ich, ist es zu früh, gleich die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, jetzt kommt die Pax Sinica, die ganz anders aussieht. Es wäre vielleicht sogar auch zu früh, die Vereinigten Staaten an dieser Stelle schon komplett abzuschreiben. Trotzdem bleibt, und das ist das Thema Ihrer Sendung, die Thukydides-Falle, das 21. Jahrhundert wird bestimmt sein von diesem Wettlauf zwischen dem Westen und den USA und China. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass die Politik weise genug ist, die Fallen des Peloponnesischen Krieges zu vermeiden.
Aber für viele asiatische Staaten ist längst klar, die Vorherrschaft des Westens, die ist vorbei. Ich frage mal polemisch, werden Paris, London, Barcelona und Berlin dann lediglich europäische Freizeitparks für chinesische Milliardäre und Daimler-Benz ein demütiger Zulieferer für die chinesischen Eigner? Ist das nicht längst so?
In Ansätzen ist das schon so. Jetzt gebe ich Ihnen eine sarkastische Antwort und sage, wäre das denn so schlimm? Sie können heute schon nach Venedig fahren, nach Genua fahren, nach Madrid fahren, nach Lissabon fahren. Man kann noch sarkastischer hinzufügen, auch nach Paris und London. Und Sie fahren in die Hauptstädte von ehemaligen Großmächten, die Weltpolitik bestimmt haben. Und heute sind es wunderbare Städte, in denen Menschen perfekt leben können, in denen man als Tourist tolle Sachen beschauen kann. Wäre es tatsächlich so schlimm, nicht mehr im Zentrum der Welt zu stehen? Ich glaube, wir werden an dieser Stelle umdenken müssen. Und das reine Denken in machtpolitischen Kategorien, das wird vermutlich im 21. Jahrhundert sowieso nicht mehr in dem Sinne funktionieren, dass man sagt, hier die Amerikaner, doch die Chinesen, wo bleiben wir? Technologie und Globalisierung werden dafür sorgen, dass diese machtpolitischen Rahmenbedingungen sich grundständig verändern. Und insofern ist es mir deutlich weniger Angst und Bange um die Zukunft des Westens, als es im Augenblick vielleicht auf den ersten Blick aussieht.
Ja, dann können wir doch jetzt eigentlich entspannt den Grill anwerfen. Unser wunderbares Europa, das wird überleben. Ist das Ihre Konklusion in dieser Ausgabe des Tags über die Weltmachtfrage USA oder China?
Man kann auch erfolgreich absteigen. Erfolgreich absteigen kann man dann, wenn man es schafft, seinen Lebensstandard zu erhalten, seine Sicherheit zu organisieren und gleichzeitig die drohenden Gefahren von militärischen Auseinandersetzungen zu vermeiden. Das ist in einzelnen wenigen Fällen, etwa zwischen Großbritannien und den USA, in der Vergangenheit gelungen. Es ist keine Garantie, dass uns das im 21. Jahrhundert auch gelingt. Aber wenn man sich einen Augenblick vorstellt, es gelingt nicht, dann muss man tatsächlich in Katastrophenszenarien denken. Insofern sind wir gut beraten, vielleicht ein wenig mehr globalen Einfluss abzugeben, um globale Sicherheit und Wohlstand zu erhalten.
Professor Eberhard Sandschneider, besten Dank. Vom G7-Gipfel in Kanada hören wir, dass Donald Trump Russland wieder dazu holen will, dass aus G7 wieder wie früher G8 wird. Aber vielleicht sind das ja nur die letzten Zuckungen vor dem Absturz einer Weltmacht. Wenigstens klappt die Völkerverständigung im All auf der Raumstation ISS. Astro Alex ist dort angedockt. Wir verfolgen das alles weiter. Mein Name ist Claudia Sauter. Ihnen ein schönes Wochenende ohne Überschwemmung. Tschüss.